Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen.
Parallelschlag. Präzise digitale Angriffe begleiteten die russische Militäroperation. Ratlosigkeit. Die Politik debattiert über defensive oder offensive digitale Waffen. Aufpasser. Selbstlernende neuronale Strukturen sollen zeitkritische IT-Netzwerke überwachen. Und das digitale Logbuch. Hackware.
Die Sicherheitsbehörden haben auch die Schutzmaßnahmen zur Abwehr etwaiger Cyberattacken hochgefahren und relevante Stellen sensibilisiert.
Das sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zu den Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die militärischen Operationen Russlands auf sein westliches Nachbarland, die Donnerstag früh begonnen haben, wurden ja durch digitale Angriffe vorbereitet und auch begleitet. Was konnten denn Sicherheitsexperten aus der Analyse dieser Angriffe lernen, Peter Welchering?
Ja, zunächst haben sie daraus gelernt, dass die unmittelbaren digitalen Begleitangriffe wirklich drehbuchmäßig abgelaufen sind. Sie waren also alle im Vorhinein bekannt, das muss man so sagen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gab es Prognosen, wie solche Angriffe ablaufen würden. Und die Umsetzung dieser wirklich sehr präzisen Prognosen, die konnten wir am Donnerstag Stück für Stück wirklich beobachten und nachvollziehen. Und das fängt damit an, dass ukrainische Radarstationen mit Schadsoftware blind gemacht wurden. Gleichzeitig wurden Luftabwehrstationen mit Raketen beschossen. Angriffe auf Computer des ukrainischen Verteidigungsministeriums, auf Regierungslieferanten wurden am Tag vor dem Angriff der russischen Armee auf das Staatsgebiet der Ukraine verstärkt. Und dabei haben die digitalen Angreifer zwei Ziele verfolgt. Verteidigungsrelevante Daten wurden zerstört, also zum Beispiel Mobilmachungsdaten, die gebraucht werden, um Reservisten einzuberufen, oder auch Daten der Führungsinformationssysteme der Militärs. Ohne die kann kein militärischer Stab seine Truppen dahin schicken, wo die militärische Lage es eben gerade verlangt. Angriffe dieser Art, überwiegend mit Schadsoftware der Viper-Gruppe und mit Whispergate, aber auch mit Ransomware, die liefen ja schon länger. Dass deren Intensität am Mittwoch zunahm massiv, das haben dann Analysten als Zeichen auf bevorstehende Luft- und Bodenoperationen Russlands gedeutet. Und Lieferanten, insbesondere des Verteidigungsministeriums, die wurden angegriffen, ja um schlicht den Nachschub hier zu blockieren. Also diese wirklich lehrbuchmäßigen Attacken, die sind nicht zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz so präzise prognostiziert worden, weil die Rohdaten dafür aus früherem Angriffsverhalten gewonnen wurden.
Derartige Prognosen wurden sowohl für einen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als auch für mittelfristig stattfindende digitale Angriffe auf kritische Infrastruktur auf der Sicherheitskonferenz diskutiert. Dabei wurde auch deutlich, dass hier die Aktivitäten von Gruppen organisierter Kriminalität und von Sicherheitsbehörden wie Geheimdiensten oder auch des Militärs gar nicht immer so leicht voneinander zu trennen sind.
Russland nutzt seit Jahren schon Cyberangriffe zur Unterstützung seiner geopolitischen Ambitionen in der Ukraine. Die ukrainische Regierung wurde von einer Reihe von Cyberangriffen heimgesucht. Sie haben Regierungswebsites verunstaltet und Daten auf einigen Regierungscomputern gelöscht. Als Angreifer wurden Russen verdächtigt, obwohl ihnen diese Angriffe nicht offiziell nachgewiesen wurden.
Das gab Ellen Nakashima, Sicherheitsexpertin und Journalistin der Washington Post, vergangene Woche auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz zu bedenken. Bei den kurzfristigen digitalen Angriffen zur Vorbereitung und Begleitung der Invasion war es anders. Da wurde auf die Verschleierung der Angreifer keinen Wert mehr gelegt. Das ist bei militärischen Begleitoperationen durchaus üblich. Allerdings werden diese digitalen Angriffe auch einer anderen Gefahrenklasse zugeordnet als langfristige Angriffe auf die kritische Infrastruktur eines Landes, also auf die Stromversorgung, Verkehrssysteme, Banken oder das Gesundheitswesen. Die wirklich relevanten digitalen Kriege würden in diesem Bereich geführt, warnt Robert Silver, Unterstaatssekretär des amerikanischen Heimatschutzministeriums.
Wir wissen seit langem, dass Ransomware-Angriffe vernichtende Auswirkungen auf die betroffene Organisation haben können. Beim Angriff auf die Colonial Pipeline im Mai haben wir gesehen, dass ein digitaler Angriff verheerende Auswirkungen auf die physische Welt hat. Zum Beispiel war in diesem Fall die Hälfte der Treibstoffversorgung der Ostküste der Vereinigten Staaten unterbrochen. Es steht also außer Frage, dass Ransomware neben einem Kriminellen auch ein nationales Sicherheitsproblem ist.
Die USA hätten hier massiv in die Verteidigung ihrer Informationstechnik investiert, hebt Robert Silver hervor. Sie verfolgen dabei die gleiche Strategie, die auch die ukrainische Regierung in Sachen IT-Sicherheit während der vergangenen 2 Jahre umsetzte. Eine ausgeklügelte Backup-Politik, schnelle Krisenreaktion dank gut ausgebildeter IT-Stäbe und ständige Sicherheitskontrollen. Die Ukraine bewältigte auf diese Weise Angriffe mit Ransomware und mit Schadsoftware der Wiper-Gruppe relativ souverän. Nach Angriffen mit Erpressungssoftware waren die meisten Unternehmen und Verwaltungen nach wenigen Stunden wieder betriebsbereit, weil sicherheitsüberprüfte Backups schnell wieder eingespielt waren. Nach Angriffen mit Wiper-Schadsoftware, die ganze Netzwerke in Sekundenschnelle zerstörten, wurden Reservesysteme in Betrieb genommen. Die alte Hardware wurde gesäubert, nochmals sicherheitsüberprüft und für weitere Reservesysteme verwendet. Ukrainische Experten nennen das eine Backup-Drehtür. Hinzu kamen ständige Sicherheitsüberprüfungen, um Hintertüren, Schläfer, Schadsoftware und Spionagetrojaner aufzuspüren und zu beseitigen. So waren Feuerwehren und Rettungsdienste der staatlichen Notfallsysteme der Ukraine wenige Stunden nach einer massiven Wiper-Attacke Anfang des Jahres wieder einsatzbereit. Ein ausgesprochen rigides Sicherheitslückenmanagement vervollständigte das Konzept. Die gute Nachricht der IT-Sicherheitsexperten lautet: Die Lage lässt sich relativ kurzfristig mit konsequent durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen verbessern.
Über diese Sicherheitsmaßnahmen müssen wir uns weiter unterhalten. Was wir dabei von den digitalen Angriffen auf die Ukraine, aber auch vom Hochfahren der Schutzmaßnahmen in den USA oder in Estland lernen können. Was sind da die Forderungen der Sicherheitsexperten, Peter?
Ja, eine ganze Liste. Ein effizientes Management für Sicherheitslücken, Aufbau von Reservesystemen, ständige Sicherheitsüberprüfung der Systeme und schnellere Distribution und Installation von Sicherheitspatches sowie ein effizientes Backup-Management und intensives Training der Krisenreaktionskräfte. Also das wären so die dringlichsten Maßnahmen. Und das sind ja keine neuen Forderungen. Darüber diskutieren wir ja schon seit vielen Jahren und man muss sagen, nichts ist passiert.
Wie lange hat es denn in der Ukraine gedauert, bis da ein relativ effizientes Backup- und Sicherheitslückenmanagement aufgebaut wurde?
Da ist insbesondere seit 2018 sehr viel passiert und seit 2 Jahren wurde da erheblich investiert. Da wurden die personellen Ressourcen in diesem Bereich aufgestockt. Da wurden Spitzenkräfte der organisierten Kriminalität auf die helle Seite der Macht rübergelockt oder gezogen. Und die gut ausgerüsteten und sehr gut ausgebildeten ehemaligen Emotet-Entwickler sind da ein Beispiel. Die Hacker der ukrainischen Abteilung von R-Evil ein anderes. Und jetzt aktuell werden IT-Fachkräfte für offensive Aktionen gesucht. Da sollte ja ursprünglich eine Offensivabteilung in der Cybereinheit der ukrainischen Armee bis Ende 2022 aufgebaut sein. Die funktioniert also noch nicht so richtig. Aber seit 2019 steht die Defensivabteilung. In der Ukraine gibt es ebenfalls einige Gruppen der Hackeraktivisten von Anonymous. Die haben zwar so Aktionen wie etwa einen DDoS-Angriff auf den russischen Fernsehsender Russia Today unternommen, aber sind bisher nicht aktiv in Aktionen gegen russische Infrastruktur eingebunden. Das könnte sich aber ändern. In einem Internet-Relay-Chat wird seit Donnerstag über die Bildung von digitalen ukrainischen Kampfgruppen nicht nur diskutiert, sondern die werden auch organisiert. Und daran beteiligen sich übrigens auch die Cyberpartisanen aus Belarus, die seit dem Frühjahr 2020 sehr aktiv Infrastruktur der weißrussischen Regierung angreifen.
Gibt es denn dazu schon Reaktionen der russischen Regierung?
Ja, der Inlandsgeheimdienst FSB, der hat auf die zunehmenden Attacken aufmerksam gemacht, hat auch darauf reagiert und vor allen Dingen hat der russische Unternehmen eben zu besserer Absicherung ihrer Systeme aufgefordert. Das war am Donnerstagabend. Solche digitalen Freiwilligenverbände, wie sie jetzt gerade in der Ukraine organisiert werden, die sind übrigens auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz als Folge eines russischen Angriffs diskutiert worden. Und die meisten Sicherheitsexperten haben diesen Gruppen oder Verbänden allerdings keine wesentliche Kampfbereitschaft zugebilligt. Also es hieß, die würden vermutlich einige spektakuläre Aktionen machen, etwa sowas wie diese DDoS-Attacke auf Russia Today, aber deren Angriffe auf kritische Infrastruktur in Russland, die würde sich dann doch in engen Grenzen halten und wenig Schäden anrichten. Allerdings machten die Sicherheitsexperten auch darauf aufmerksam, dass durch die Angriffe dieser digitalen Freiwilligenverbände natürlich die Gefahr einer Eskalation bei den digitalen Angriffen wächst. Das könnte zu Angriffen auf die Infrastruktur in Westeuropa und eben dann auch in Deutschland führen.
Ja, sprechen wir über Deutschland. Welche Bereiche sind denn hierzulande besonders gefährdet?
Der Ransomware-Angriff mit Black Cat auf die Tanklager von Oiltanking hat ja zu Ausfällen vor allen Dingen in Norddeutschland Anfang Februar geführt. Das dürfte ja noch in Erinnerung sein. Die Tanklastzüge, die konnten nicht mehr betankt werden. Die entsprechende Software für die Betankung war blockiert. Und mit solchen Angriffen rechnen die IT-Experten. Ziemlich ungeschützt sind hierzulande Wasserwerke, weil die überwiegend gar nicht den Anforderungen für kritische Infrastruktur genügen müssen. Darüber haben wir auch schon berichtet. Da muss sehr, sehr schnell nachgebessert werden. Und mittelfristig raten Experten, wie etwa Harry Sneed und andere, die Software für die Stromverteilungsrechner, die Lastverteilung, dringend zu modernisieren. Denn da ist in den letzten 50 Jahren so eine Art Spaghetti-Code entstanden, den keiner mehr durchblickt. Wenn es zu Ausfällen im Stromnetz kommt, wie etwa nach den letzten Stürmen, dann klappt ja in vielen Fällen die Umschaltung auf Ersatzleitungen nicht mehr automatisch. Also wo bisher bei solchen Störungen das Licht flackerte, der Rechner abstürzte, aber sofort wieder hochgefahren werden konnte, da sind jetzt eben Stromausfälle von 20 Minuten, 45 oder 60 Minuten an der Tagesordnung, weil eben manuell umgeschaltet werden muss. Und natürlich sind diese Lastverteilungsrechner dann auch sicherheitstechnisch auf keinem besonders guten Niveau. Und solche Angriffe, auch auf die Stromversorgung, die werden jetzt wahrscheinlicher und wir müssen sehen, wir haben bisher bei solchen Entwicklungen wie SolarWinds, Log4j und anderer Schadsoftware enorm viel Glück gehabt. Das hat uns allerdings auch in Sicherheitsfragen doch vermutlich ein bisschen träge werden lassen.
Der Krieg wird auch mit digitalen Waffen ausgetragen. Die Konsequenzen habe ich mit Peter Welchering besprochen. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Ganz unabhängig von den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine bleibt festzustellen, dass Cyberangriffe, egal welchen Ursprungs, nicht nur klassische Serversysteme und Arbeitsplatzrechner zum Ziel haben, sondern immer stärker auch cyberphysische Systeme, die zum Beispiel in großtechnischen Anlagen, aber auch im Medizinsektor oder in der Produktionstechnik Steuerungs- und Regelaufgaben übernehmen. Die sind zwar oft in separaten Spezialnetzwerken organisiert, zum Beispiel weil alle Kommunikationsabläufe zeitkritisch sind und deshalb unter garantierten Bedingungen stattfinden müssen. Aber in vielen Fällen stellen Gateways oder Server eine Verbindung mit dem Internet her, was zur Gefahr werden kann, von regulären Störungen ganz zu schweigen. Deshalb sollten solche Netze besonders gut überwacht werden. Das österreichische IT-Forschungsunternehmen Salzburg Research hat untersucht, wie künstliche Intelligenz Anomalien in Netzwerken erkennen kann. Und Peter Dorfinger hat mir erklärt, warum es bei diesen Anomalien geht.
Und Anomalien versteht man Ungereimtheiten oder Unregelmäßigkeiten in Computernetzen. Das bedeutet ganz konkret, ein Netzwerk hat ein gewisses vordefiniertes Verhalten. Es gibt gewisse Situationen, die man erwarten kann. Und eine Anomalie ist alles, was man gerade nicht erwarten würde. Wir beschäftigen uns dort konkret im Bereich der Echtzeitnetze, wo nahezu alles vorhersehbar ist. Und wenn dann solche Unregelmäßigkeiten auftreten, können Hackerangriffe sein, können auch Maschinenausfälle sein, können Netzwerkausfälle sein, Ausfälle von Kommunikationskomponenten, dann würde dieses System anschlagen und diese Anomalie detektieren.
Und wie machen sich solche Anomalien konkret bemerkbar? Was sind die Folgen davon?
Die Folgen von den Anomalien muss man zum ersten Mal betrachten, was ist eigentlich der Auslöser? Wenn jetzt diese Abweichung vom Normalverhalten ein Hackerangriff ist, dann wäre natürlich die Folge, jemand will in das System eindringen, will dort Daten sammeln, will eventuell Dinge verschlüsseln, will Informationen sammeln, darauf zu reagieren. Wenn es sich um ein Fehlverhalten von einer Netzwerkkomponente handelt, dann ist das ein Ausfall von einer Netzwerkkomponente. Unterm Strich in diesen Echtzeitnetzen, die vorwiegend in der Produktion eingesetzt werden oder in Stromnetzen eingesetzt werden, stehen immer Maschinen dahinter, die kommunizieren. Und die Folgen wären dann entweder Produktionsausfälle, Stromausfälle bis hin zu Blackouts. Und mit dieser Anomalieerkennung kann man frühzeitig darauf reagieren und entsprechend die Gegenmaßnahmen einleiten.
Wie genau kann man denn solche Anomalien entdecken, vor allen Dingen, wenn es sich um Netze handelt, in denen nicht Menschen kommunizieren, sondern vorwiegend Maschinen, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Verhalten der Maschine vorhersehbar ist, dann kann man ein gewisses Normalverhalten ableiten. Und wenn jetzt jegliche Abweichung von einem Normalverhalten eintritt, dann kann man ganz einfach das detektieren. Es gibt da verschiedenste Ansätze. Zum einen kann man das natürlich händisch machen. Diese Echtzeitnetze waren früher sehr, sehr starr und man kannte mehr oder weniger jede einzelne Kommunikation, die dort vorherrscht. Durch Industrie 4.0, durch mehr Dynamik in diesen Netzen gibt es dort viel mehr Änderungen. Klassische Ansätze, um solche Anomalien zu erkennen, funktionieren dort nur mehr sehr bedingt. Deswegen wird dort vorwiegend jetzt zukünftig auch KI eingesetzt werden.
KI wird ja sowieso in vielen Lebensbereichen oder in vielen Technikbereichen auch eingesetzt, wenn es genau darum geht, etwas festzustellen, was anders ist als sonst üblich. Das heißt also, KI würde das Netzwerk ständig beobachten und dann feststellen, wenn etwas nicht so läuft, wie es normalerweise laufen sollte?
Man verwendet aus dem Netzwerk gewisse Eigenschaften, sogenannte Feature, und führt die einer KI zu. Diese KI ist dann in der Lage, selbstständig zu lernen, was ist normales Verhalten und was ist abnormales Verhalten, was sind Anomalien. Man braucht diese Daten nicht vorweg durch Menschen händisch zu kennzeichnen, also die KI kann das unter dem Schlagwort Unsupervised Learning sich selbst beibringen und detektiert dann eben dieses abnormale Verhalten, ohne zu wissen, was die Ursache ist, nur die Aussage, es handelt sich um ein Verhalten, das eine Abnormalität hat.
Das unterscheidet Ihr System ja von vielen anderen KI-Systemen, die man vorher erst einmal trainieren muss. Sie sagen jetzt, das ist bei Ihrem System nicht mehr nötig. Wie funktioniert es genau?
Wir verwenden dazu sogenannte Autoencoder-neuronale Netze. Das ist ein Ansatz aus dem Unsupervised Learning vom Machine Learning. Hier wird konkret ein neuronales Netz eingesetzt. Es werden diesem die Inputs zugeführt. Das Netz hat entgegen vieler anderer neuronalen Netze in den sogenannten Hidden Layers, also in den Layern in der Mitte, weniger Neuronen als an den Ein- und Ausgängen und hat auch gleich viele Ein- wie Ausgänge. Das bedeutet, das neuronale Netz oder das Autoencoder-neuronale Netz versucht, die Inputs so umzuwandeln, zu reduzieren und dann wieder auf die Outputs abzubilden, dass wieder exakter Output abgebildet werden kann. Und das kann man dazu verwenden, um normales Verhalten und abnormales Verhalten zu unterscheiden.
Sie haben eben davon gesprochen, dass das neuronale Netz mit sogenannten Features versorgt wird. Um welche Features, also um welche Merkmale des Netzwerkbetriebes handelt es sich konkret?
Je nach Anwendung kann man dort ganz unterschiedliche Features verwenden. Es könnte sein, wie hoch ist die Netzlast, wie groß sind die Pakete, wie groß ist der Paketabstand, welche Wege werden benutzt. Das heißt, ganz klassische Informationen, die ich aus einem Netzwerkmanagement oder einem Netzwerkmonitoring herausholen kann. Und diese führe ich dann diesem neuronalen Netz, diesem Autoencoder-neuronalen Netz zu. Und das entscheidet auf Basis dieser Features dann, ob es sich um ein normales Verhalten oder um eine Anomalie handelt.
Nun sind ja Netzwerke dynamisch, das heißt also, sie verändern sich, kommen Geräte hinzu oder gehen Geräte raus. Wenn Router zum Beispiel lahm liegen, dann steigen andere Router ein und übernehmen diese Funktion. Routen werden geändert, dynamisch. Wie können diese Netzwerke davon unterscheiden, dass eben halt diese dynamische Umänderung der Netzwerke nicht als Anomalie erkannt wird?
Da ist es ganz entscheidend, die richtige Feature-Auswahl zu treffen. Wenn man hier in Richtung vollautomatisierte Netze, sogenannte Software-Defined Networks, geht, dann obliegt auch die gesamte Steuerung und man könnte einer KI die gesamte Steuerung übergeben. Dann würde ich auch wissen, dass sich Pfade verändern und ich könnte ganz gezielt auch diesem Autoencoder-neuronalen Netz diese geänderten Netzverhalten mitteilen und als normal kennzeichnen, weil eben es nicht durch einen Angriff entstanden ist oder durch einen Ausfall entstanden ist, sondern durch eine gewollte Aktion des Netzwerkmanagements. Und diese Aktionen kann ich genauso als Input in diesen neuronalen Netzen mitverwenden.
In welcher Weise kann denn die KI auch reagieren? Also nicht nur analysieren, dass im Netzwerk eventuell eine Störung vorliegt, sondern auch die Störung tatsächlich beheben oder zumindest dafür sorgen, dass sie behoben wird?
In einem Proof of Concept, den wir bei uns im Labor bei Salzburg Research umgesetzt haben, haben wir ganz gezielt auch diesen letzten Schritt noch mitgemacht. Das bedeutet, wir haben ein Netz gebaut, haben dort ein Autoencoder-neuronales Netz angesetzt, haben dann einen Ausfall von Netzwerkkomponenten nachgestellt und haben nachdem diese Anomalie des Ausfalls erkannt wurde, automatisiert über Software-Defined Networks eine Rekonfiguration der Pfade durchgeführt und das Ganze in Echtzeit auch den neuen Pfad verwendet. Das bedeutet, von der Detektion des Ausfalls über die Umschaltung und die Änderung konnte das alles in einer deterministisch vorhersehbaren Zeit erfolgen.
Inwieweit ist Ihr Konzept denn skalierbar, das heißt auf unterschiedliche Netzwerktypen und auch auf unterschiedliche Netzwerkgrößen anwendbar?
Wir haben in einem ersten Schritt unser Vorhaben auf Echtzeitnetze, sogenannte Real-Time-Networks, fokussiert. Der Grund ist, dass dort ist es besonders wichtig zu erkennen, wie lange so eine Detektion einer Anomalie dauert. Das muss eben vorherbestimmbar sein. Ich muss das vorher deterministisch bestimmen können, wie lange das dauert. Einer der nächsten Schritte wird sicher sein, das in Realtime-Netzen zu skalieren, das heißt größere Echtzeitnetze zu verwenden und in einer späteren Folge dann auch Übergang in klassische Internetnetzwerktechnologien und Protokolle. Dort ist aber die Vorhersehbarkeit der Zeit nicht so entscheidend, wodurch das für uns wissenschaftlich erst später erfolgt.
Anomalieerkennung in Netzwerken mit künstlicher Intelligenz. Darüber sprach ich mit Peter Dorfinger von Salzburg Research.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 39548.
Oh, funktioniert ja noch.
Was?
Dein Telefon.
Warum sollte es nicht funktionieren? Du hast ja noch Strom.
Du nicht? Ach, ich bin blöd, dann hättest du ja nicht anrufen können.
Doch, hätte ich.
Was? Auch wenn dein Strom weg ist? Da sagt doch kein Router mehr einen Mucks und auch kein Telefon.
Denkste, ich habe das Netzteil von meinem Router gegen einen dicken Akku getauscht. USV. Ich kann immer telefonieren.
Mit wem denn? Die meisten haben doch kein USV wie du. Da ist bei Stromausfall überall tote Hose.
Aber nicht bei Polizei und Feuerwehr. Die haben USV. Da ist immer Strom, genau wie bei mir, Dicker. Schwachstellen suchen und fixen.
Erstmal finden, Knacki. Ohne Licht wird's schwierig mit dem Finden.
Mit Strom noch viel mehr.
Warum?
Alte Regel. Unterm Leuchtturm ist's immer am dunkelsten. Die meisten Schwachstellen findest du da, wo du selbst nie eine installieren würdest.
Ich installiere keine Schwachstellen, nirgendwo.
Die sind überall und wo keine sind, kannst du trotzdem welche installieren.
Unter ständiger Überwachung? Nichts wird so sehr überwacht wie das Internet, Knacki. Wie willst du da Schwachstellen installieren?
Die brauchst du nicht selbst zu installieren, die meisten sind ja schon da. Die brauchst du nur zu kennen. Wenn du eine findest, baust du eine Klingel ein und verkaufst es im Darknet.
Eine Klingel?
Eine Klingel, die sich bei dir meldet, wenn jemand gekauft hat und den Code verändert. Meistens schwere Jungs und Geheimdienste.
Die wissen dann, wo es klingelt und klopfen am nächsten Morgen mit der Ramme an deine Tür, ha?
Ach, Dicker, ist wie im Park, wenn du deinen Hund rufst. Nur deiner kommt.
Meiner kommt nie, wenn ich rufe.
Oder dein Pferd, dein trojanisches, das heimlich irgendwo steht.
Wann soll ich es denn hinstellen, ohne dass es jemand merkt?
Das machen die Geheimdienste schon selbst.
Wann?
Wie im richtigen Knacki-Leben. Wenn alle feiern, so zwischen Weihnachten und Neujahr, Karneval oder Ostern.
Und wenn's dein Admin merkt?
Das ist auch wie im richtigen Leben. Wer zahlt schon gern für Open-Source-Gourmet-Köchinnen, wenn hinter trüben Fenstern Millionen ausgelagerter Frittenbuden billigster Einheitsbrei köcheln?
Meinst du Software?
Nee, Hackware.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die EU-Kommission hat ein neues Datengesetz vorgestellt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Der sogenannte Data Act soll den Zugang zu Daten regeln, die bei der Nutzung vernetzter Geräte entstehen. Bislang ist nach Angaben der Kommission unklar, wer was mit solchen Daten tun dürfe. Darunter fallen etwa digitale Informationen von vernetzten Spül- oder auch Industriemaschinen. In vielen Fällen sehen Verträge vor, dass alle Daten nur vom Hersteller verwendet werden dürfen. Das Gesetz solle Unternehmen und Nutzern Zugang zu diesen Informationen geben und gleichzeitig Anreize bestehen lassen, die Daten überhaupt zu generieren. Als nächstes müssen die EU-Staaten und das Europaparlament über das Gesetz verhandeln und eine gemeinsame Linie finden.
Die ukrainische Regierung appelliert an die Hacker des Landes.
Am Donnerstag tauchten in Hackerforen entsprechende Nachrichten auf. Darin wird die ukrainische Cyber-Community dazu aufgerufen, bei der Verteidigung des Landes zu helfen. Die Hacker sollen sich melden und ihre Fähigkeiten benennen. Der Chef einer ukrainischen Cybersicherheitsfirma sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, er habe die Aufrufe im Auftrag des Verteidigungsministeriums online gestellt. Die Freiwilligen sollen in defensive und offensive Einheiten eingeteilt werden. Während die defensiven Einheiten die Infrastruktur des Landes vor Cyberangriffen schützen sollen, würden die Offensiven dem Militär bei Spionageoperationen helfen. Das Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu dem Aufruf.
Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat derweil die Möglichkeiten russischer Staatsmedien eingeschränkt, Geld auf seinen Plattformen zu verdienen.
Die Staatsmedien dürfen dort keine Werbung mehr schalten, sagte ein Facebook-Manager gestern. Zuvor hatte Russland beschlossen, den Zugang zu Facebook einzuschränken. Moskau wirft der US-Plattform vor, russische Medien zu zensieren. Twitter wiederum blockierte Werbeanzeigen in Russland und der Ukraine. Man wolle nicht, dass Werbung von wichtigen Informationen zur öffentlichen Sicherheit ablenkt.
Chip-Hersteller sehen ihre Lieferketten trotz des Kriegs in der Ukraine nicht in Gefahr.
Der Branchenverband Semiconductor Industry Association teilte mit, man habe ein breit gefächertes Netz an Zulieferern für Schlüsselmaterialien und Gase. Man gehe davon aus, dass es im Zusammenhang mit der Ukraine und Russland keine Risiken für die Lieferkette gebe. Vor 2 Wochen soll das Weiße Haus Medienberichten zufolge davor gewarnt haben, Russland könnte die Chipindustrie vom Zugang zu wichtigen Gasen wie Neon oder dem Metall Palladium abschneiden.
Tonga ist wieder online.
5 Wochen lang war der Inselstaat im Südpazifik praktisch vom Internet abgeschnitten. Grund waren der Ausbruch eines Unterwasservulkans am 15. Januar und der darauffolgende Tsunami. Sie hatten ein Glasfaserkabel im Meer beschädigt. Nun sei es wieder repariert, sagte ein Vertreter des Unternehmens, dem das Kabel gehört, laut dem amerikanischen National Public Radio. Die Crew eines Reparaturschiffs habe etwa 90 Kilometer des Kabels ersetzt.
British Airways musste heute Flüge wegen IT-Problemen canceln.
Die Airline hat alle für heute Vormittag geplanten Kurzstreckenflüge von London Heathrow aus abgesagt. Grund seien technische Probleme, die die Webseite, die App und die Abläufe am Flughafen betreffen. Es stecke jedoch keine Cyberattacke dahinter.
Intel soll eine Chipfabrik in Magdeburg planen.
Das berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk MDR. Die Investitionssumme betrage etwa 80 Milliarden Euro. 12.000 Arbeitsplätze könnten entstehen. Es handele sich um die größte Firmenansiedlung in Sachsen-Anhalt seit der Wende. Die Entscheidung solle nächste Woche offiziell verkündet werden. Im Januar hatte Intel den Bau 2 neuer Halbleiterfabriken im US-Bundesstaat Ohio angekündigt.
Sternzeit, 26. Februar. Corona-Hoffnung am Himmel. Gegen 22 Uhr taucht über dem Nordosthorizont das Sternbild Nördliche Krone auf. Seine lateinische Bezeichnung hat seit fast 2 Jahren einen unschönen Klang: Corona Borealis. Dieses Sternbild gehört zu den wenigen, deren Form am Himmel tatsächlich zu erkennen ist. 7 Sterne bilden einen Halbkreis, der wie ein Diadem erscheint. Der hellste Stern heißt Gemma. Lateinisch für Edelstein. Die Korona haben genauso auch chinesische Astronomen gezeichnet. Dort sah man in diesem Sternenrund allerdings ein Gefängnis. Auch das mag ein wenig passend klingen. Einer griechischen Sage nach handelt es sich um die Krone der Ariadne, der Tochter des Kreta-Königs Minos. Der hatte die Athener dazu verpflichtet, alle 9 Jahre jeweils 7 Jünglinge und Jungfrauen zu entsenden. Sie wurden dem Ungeheuer Minotaurus geopfert, das in einem Labyrinth hauste. Eines Tages gehörte auch Theseus, der Sohn des Athenerkönigs, zu den Todgeweihten. Doch er verliebte sich in Ariadne, die ihm ein Schwert und einen langen Wollfaden gab. Theseus drang in das Labyrinth ein, tötete Minotaurus und fand dank des Fadens, dessen Anfang er am Eingang befestigt hatte, auch wieder hinaus. Gemeinsam mit Ariadne verließ er Kreta. Doch die beiden blieben kein Paar. Ariadne heiratete später Dionysos, den Gott des Weins. Der schleuderte voller Freude ihre Krone an den Himmel. Seitdem leuchtet sie dort als wunderschönes Halbrund. Die Sterne der nördlichen Krone erzählen bis in den Sommer hinein jede Nacht diese hoffnungsvolle Corona-Geschichte.
Der Ukraine-Konflikt steht auch im Mittelpunkt bei Streitkultur. Krieg in Europa, Abschreckung oder Annäherung? Das ist Thema um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.